Ah ja, es wird kompliziert, es wird spannend, aber wenn zwei Menschen irgendwie ein wenig Licht in dieses Dickicht bringen können, dann möglicherweise ihr zwei. Ich hoffe es zumindest, würde mich freuen. Und wir freuen uns dann vor allem noch zahlreiche Fragen hinten nach. Ja? Also, bin ich frei für euch.
Wenn das Mikrofon dazu geschaltet. Das Bild ist wahrscheinlich den meisten von euch bekannt. Dahinter steht eigentlich, es sind drei gleiche lange Linien. Das heißt, wir sind im Urteilbilden in sehr vielen Fällen sehr schnell, im Sinne von, wir sprechen aus unserer Erfahrung mit unseren Vorurteilen, mit unseren gewohnten Bildern. Und was ich gelernt habe, ist, es gibt, das nennt sich Müller-Leier-Illusion, nicht wichtig, es gibt jemanden, der im Jahr, die Entdeckung stammt aus dem Jahr, ungefähr Jahr 1900. Es hat jetzt 2012 oder so in der Größenordnung jemand einen Nobelpreis bekommen, weil er sich mit der Materie beschäftigt hat, allerdings nicht im Sinne von Wahrnehmung, sondern im Sinne von Wirtschaftsökonomie, weil das dort auch eine Rolle spielt. Der hat dann festgestellt, es gibt zwei Denkschemata, die man sehr wohl unterscheiden muss. Das eine ist dieses Schnelle, wo man aus sich heraus sofort aus dem Bauch entscheidet und zu Urteilen, Bildern kommt. Das geht sehr flott, ist verlockend, weil man dazu kaum Energie braucht. Und es gibt ein anderes Denkschema, nämlich das, wo man in sich gehen muss, wo man nachdenken muss, die deutlich länger brauchen. Wenn wir uns also da anschauen, wenn die Fragestellung dann einmal so ausschaut, 136 mal 98, dann fängt man so an und dann fängt die Energie an zu fließen, das heißt, es beginnt anstrengend zu werden. Was wir hier machen, wir appellieren natürlich an den anstrengenden Teil, in dem Sinn, wenn wir zu schnell sind oder Dinge erklären, die nicht klar und verständlich sind, bitte unterbrechen. Ihr könnt uns nicht aus dem Konzept bringen, weil wir haben das da vor uns in den Folien liegen.
An denen wir auch nicht akribisch kleben müssen im Hause.
Ganz im Gegenteil, steht in den Folien viel mehr, als wir wirklich erzählen werden. Aha, Feedback ist gut. Was wir hier haben, ist ein Bild, auch sehr schnell wahrzunehmen, nämlich ganz auf der rechten Seite gibt es einen großen Balken, der geht hinauf bis zum Wert 86,2. Das ist der Anteil am Weltvermögen, am Vermögen der ganzen Welt im obersten Zehntel der Eigentümer. Also wenn man das in wenn man das Weltvermögen auf 10 Teile aufteilt, dann sind die obersten 10% der Eigentümer mit 86% bedacht. Und alles das, wo man dann nichts sieht, also mit 0, 0,1, 0,2, sind die unteren 3 Zehntel der Weltbevölkerung. Nur einmal, um zu sagen, wo wir leben und wo eigentlich die Interessen liegen oder wie weit unsere Interessen, die vom Volke ausgehen sollten, in der Realität, im realen Leben wahrgenommen werden. Vielleicht dazu noch ein weiterer Punkt, jedes Jahr sterben 9 Millionen Menschen, jedes Jahr sterben in Summe etwa 55 Millionen Menschen, davon etwa 9 Millionen vorzeitig, weil sie kein sauberes Wasser, keine sauberen Lebensmittel, keine saubere Umwelt haben. Das sind Dimensionen, die also ganz beachtlich sind. Das sind deutlich über 10% der Weltbevölkerung. Da spielen die Raucher, über die wir bei uns diskutieren, quantitativ kaum mehr eine Rolle. Alle 5 Sekunden stirbt ein Kind an Hunger. In einer Welt, auf einer Erde, wo wir Lebensmittel für etwa 12 Milliarden Menschen produzieren könnten. Wir haben 8 Milliarden. Das heißt, wenn Menschen an Hunger sterben, dann ist es etwas, was durchaus zu Recht als Mord bezeichnet wird. In Österreich sind über 1,5 Millionen Menschen armutsgefährdet oder ausgrenzungsgefährdet. Das sind aktuelle Zahlen aus den letzten beiden Jahren. Wobei die Schwelle für die Armutsgefährdung in dem Fall heißt, dass man unter 1200 Euro netto hat. Jugendarbeitslosigkeit in der EU 16%, das heißt, verteilt sich natürlich nicht gleichmäßig. Bei uns sind wir in der glücklichen Situation, dass wir deutlich unter 10% haben. Es gibt dafür Länder und Regionen mit deutlich über 30%. Also auch wieder eine Frage, wie geht man um eigentlich mit der nächsten Generation? Wie verschafft man denen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben? Wie kann man die Menschen dazu bringen, auch am demokratischen Prozess insgesamt teilzuhaben? Das sind so diese Fragen, die sich da automatisch stellen für mich, wenn ich nicht nur ganz einfach eine Ziffer lese. Noch einmal im Gesamtzusammenhang dazu, die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse, wir können uns alle gemeinsam ernähren, sie hat allerdings nicht genug für die Gier der wenigen, die es schaffen. Wir sind hier eigentlich im zweiten Teil, wir haben also in den vergangenen Jahren immer wieder versucht, so ein Gesamtbild zu machen, haben das diesmal geteilt. Im ersten Teil, am Dienstag, haben wir eigentlich so die Entstehung, Geschichte der Menschenrechte, Grundrechte beschrieben. Wir gehen heute davon aus, dass es in groben Zügen bekannt ist. Ja, das sind so die Väter der Menschenrechte, die wir da zeigen. Das heißt, es ist eine Geschichte, die im europäischen Bereich geistesgeschichtlich ungefähr 250 Jahre zurückgeht und sich systematisch schrittweise aufgebaut hat, bis zu dem Stand, wo wir heute sind. Wir haben das da auf der Zeitachse dargestellt. Das heißt also, immer dort, wo ein Stricherl ist, je nach Farbe im europäischen Bereich, weltweit bedeutend, in Österreich. Man sieht also, das ist keine kontinuierliche Entwicklung, sondern eine Entwicklung, die immer wieder in Phasen passiert, wobei wir da eigentlich bewusst Zeitgeschichte und Realgeschichte nicht getrennt haben, weil die Zeitgeschichte, also die Philosophiegeschichte, Geistesgeschichte mit den Vätern, die wir vorher gesehen haben, immer einer realen Umsetzung bedarf, die in der Vergangenheit aber zumeist passiert ist, entweder durch Revolutionen oder infolge von Kriegen. Das heißt, das, was wir heute haben, ist eigentlich das Produkt einer blutig erkämpften Geschichte aus der Vergangenheit und die dürfen wir eigentlich nicht hergeben. Das ist der Grund, warum wir versuchen, mit dieser grundsätzlichen Fragestellung immer wieder auch nach außen zu treten, die uns letzten Endes bewegt und wir beurteilen jetzt in unseren unterschiedlichen Aktivitätskreisen bei Epicenter, bei Neub, wo immer das ist, versuchen wir, dem auch wieder Gehör zu verschaffen.
Und vielleicht noch, wer Sie gefragt hat, wo sind denn die Mütter bei den vielen Vätern der Menschenrechte entwicklungsgeschichtlich, die waren natürlich auch alle Kinder ihrer Zeit, das heißt, wir sind auch nicht bei den Denkern stehen geblieben, sondern haben eine Entwicklung darüber hinaus. Beim Kant, der hat zwar von der gleichen Freiheit aller gesprochen, hatte aber selber auch quasi das männliche Besitz- und Bildungsbürgertum im Auge und da hat sich natürlich vieles geändert und genau über auch die Errungenschaften, die wir gerade in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und zu Beginn vor allem dann auch des 21. Jahrhunderts bekommen haben, über die werden wir uns auch unterhalten.
Ja, vielleicht noch ein kleiner Hinweis, Französische Revolution, sozusagen der Urvater der Deklaration von Menschenrechten, wo das erste Mal von einer legitimierten Volksversammlung erklärt worden ist, Frauen, die Wahlrecht verlangt haben, sind damals umgebracht worden. Also nur um zu sagen, wo kommen die europäischen Werte her, wie verhältnismäßig jung sind sie, auch wenn sie sehr wertvoll sind. Ja, also wir brauchen uns nicht da so auf die Schultern klopfen, wir haben die Weisheit der Welt erfunden, sondern wir haben auch unsere Geschichte, die durchaus sehr blutig war. Und wo wir heute stehen, ist zwar verstandsmäßig nachvollziehbar begründbar, warum wir das wollen, warum wir das nicht aufgeben wollen, aber es muss uns auch bewusst sein, dass das nicht so vom Himmel heruntergekommen ist. Gut, wer sind wir beide? Neben mir sitzt der Christoph Tschol, Jurist, Datenschutzexperte. Seine jüngste Aktivität ist Gründungsvorstandsmitglied bei Neub, also not our business.
None of your business.
None of your business. Und Co-Autor von Heat, war von Anfang an dabei bei AK Vorrat. Das ist also der Verein, der letztendlich es geschafft hat, die Vorratsdatenspeicherung wegzuklagen, zumindest für Österreich. Das ist das erste Mal gewesen, wo eine EU-Verordnung, eine EU-Richtlinie zur Gänze vom Europäischen Gerichtshof aufgehoben wurde, was also von der Seite her durchaus innovativ war. Am Anfang war es allerdings so, dass alle gesagt haben, wir sind lauter Spinner.
Ja, und der Herbert Walaschek neben mir, mit dem ich jetzt schon ein paar Jahre das Vergnügen habe, dass wir diesen kleinen Parallelslalom hier bestreiten, ist auch ein Urgestein der österreichischen Netzpolitik-Szene, Chaos Computer Club C3W, schon damals sozusagen Gründungsmitglied beim allerersten, bei der eigentlichen Gründung, nicht bei der Reaktivierung in Wien, genau, Co-Autor auch von unserem Handbuch zur Evaluation der Antiterrorgesetze, kurz HEAT, und sozusagen Aktivist und auch als Funktionär immer wieder verfügbar für mittlerweile Epicenter Works, also damals AK Vorrat, Und ja, gemeinsam sind wir unausstehlich, oder?
Gut, da gibt es ein paar Schlagworte, nicht um Bingo zu spielen, sondern das sind ein paar so Begriffe, die im Umfeld von Grundrechten, wir im letzten Vortrag erläutert haben, wir werden darauf im Detail jetzt nicht eingehen, wir werden uns eher anschauen, wie der Mechanismus ausschaut, der die Menschenrechte, die wir da als universell, egalitär, unteilbar beschrieben haben, wie die vom den kleinen Menschen, die da ganz unten stehen, umgesetzt werden können oder wie die dazu kommen, welche Wirkung die direkt haben. Wir haben also als erstes einmal eine sehr große Distanz zwischen den Idealen der Menschenrechte und den Menschen, aber wir wissen, dass wir Menschenrechte, dass wir die Einhaltung der Menschenrechte einfordern wollen. Gut, in der Praxis schaut das dann so aus, dass wir einerseits haben Menschenrechte, davon getrennt zu sehen, bewusst getrennt zu sehen, die Grundrechte, also die Menschenrechte sind sozusagen das universale Gebilde, philosophisch, idealistisch gesehen, was sind die Rechte, die Menschen zustehen sollten. Die Grundrechte sind das, was davon in Paragraphen geschrieben wurde, also was wirklich in Form von Rechten festgehalten ist.
Also die Terminologie hier in den Rechtswissenschaften knüpft meistens daran, bei den Menschenrechten, dass man, also was haben die gemeinsam, Grund- und Menschenrechte? Das sind Rechte, die mit einer gewissen Unverbrüchlichkeit ausgestattet sind, die eine höhere Bestandskraft haben und die sozusagen einfach auch sozusagen für alle Geltung haben sollen. Da haben wir schon einen ersten Unterschied. Menschenrechte, da nimmt man nur solche Dokumente, die tatsächlich alle Menschen und nicht nur Staatsbürger zum Beispiel adressieren. Dort spricht man dann wirklich nur von Grundrechten. An sich ist die Terminologie innerstaatlich eher Grundrechte, Teil eines Verfassungskatalogs. Menschenrechte typischerweise international, so wie die internationale Menschenrechte Rechtskonvention. Ja. Und da ist schon interessant, wenn wir nämlich von der EU-Grundrechtecharta sprechen, dass das schon zeigt, obwohl die EU an sich eigentlich ein internationales, ein völkerrechtliches Gebilde ist, dass sich die gerade auch mit dem Vertrag von Lissabon viel stärker dem angenähert hat, was eigentlich die Staatlichkeit auch betrifft und was eben einen verfassten Staat ausmacht.
Ja. Ja. Ein Begriff, der da nicht draufsteht, der aber auch vielleicht noch interessant ist zu erläutern, sind Bürgerrechte, die zu unterscheiden sind zwischen Grundrechten. Grundrechte, so wie in der EU-Charta, gelten für alle Menschen. Bürgerrechte gelten nur für Staatsbürger. Und interessant ist, die amerikanische Verfassung zum Beispiel kennt nur Bürgerrechte. Das heißt, das, was in der amerikanischen Verfassung festgeschrieben ist, die älteste noch gültige republikanische Verfassung der Welt, ist eine Verfassung, die ausschließlich für Bürger der Vereinigten Staaten gilt. Jemand, der außerhalb der Vereinigten Staaten lebt, kann so machen, nämlich durch die Finger schauen. Die kommen dort nicht vor, die haben keine Rechte oder bestenfalls sehr eingeschränkte Rechte, während die Grundrechtscharta der EU wirklich von Menschen ausgeht, unabhängig von ihrer Herkunft. Wir haben eben auf der EU-Ebene die EU-Charta als Teil der Verträge, wir haben EU-Verordnungen, wir haben EU-Richtlinien, das sind die Teile, mit denen wir uns dann in der Folge noch ein bisschen beschäftigen werden. Alles, was darüber hinausgeht an Rechtsakten der EU, ist, sage ich jetzt einmal, sehr brutal einer demokratischen Kontrolle weitestgehend entzogen. Also wenn es da um Erlässe und ähnliche Dinge geht, dann ist es extrem kompliziert, drauf zu kommen, wer dann was machen kann. Auf nationaler Ebene in Österreich haben wir eine Staatsverfassung, also Verfassungsgesetze, die im Parlament mit Zweidrittelmehrheit beschlossen werden können, wobei für uns interessant ist, der Unterschied zwischen der deutschen, insbesondere der deutschen oder der belgischen und der österreichischen Verfassung. Die belgische Verfassung, die deutsche Verfassung beinhalten auch einen Grundrechtskatalog mit sehr umfassenden Wertsetzungen, die innerhalb des Staates, des Verfassungsgesetzes gelten. In Österreich nach dem Ersten Weltkrieg ist man sich nicht einig geworden darüber, was sind Grundrechte, was ist eigentlich das, was man in die Verfassung hineingeschrieben hat, und hat sich damit des Tricks bedient, eigentlich Gesetze, die zu der Zeit schon 80 Jahre oder 60 Jahre alt waren, weiterhin gelten zu lassen. Das heißt, unsere Definitionen der Grundrechte gehen zurück eigentlich auf die K&K-Verfassung, sind von dort her nach wie vor übernommen worden aus 1861.
Nein, 67, das Staatsgrundgesetz von 1867, gilt formal, ist nach wie vor unser innerstaatlicher Aber, was man da natürlich dazu sagen muss, das ist extrem wichtig für Österreich, auch praktisch. Seit 1964 steht in Österreich die Europäische Menschenrechtskonvention im Verfassungsrang. Das haben wenige Staaten, das haben die Niederländer gerade mal noch. Die meisten Staaten haben das als völkerrechtliches Dokument ratifiziert. Österreich hat das aber, also man hat das in den 50ern schon ratifiziert, 58 und 64 hat man es dann zum nationalen, wenn man so will, Grundrechtekatalog erhoben und in den Verfassungsrang gestellt.
Gut, wir haben in Österreich Gesetze, also normale Gesetze, die mit parlamentarischer Mehrheit beschlossen werden können. Wir haben in Österreich darunter Verordnungen, das heißt Rechtsakte, die aus dem Gesetz heraus abgeleitet werden. Im Gesetz steht dann drinnen eine Verordnungsermächtigung, wo der zuständige Minister Verordnungen erlassen kann, um Detailregelungen dazu zu treffen. Wie gesagt, Verordnungen gehen vom Minister aus und wir haben dann einen Erlass, der wieder vom Minister oder der Behörde ausgeht, der aber in der Rechtswirksamkeit zum Teil keine Außenwirksamkeit, sondern nur gegenüber den Behörden den Behörden im Inneren zu gelten hat. Das ist von der Verbalität vielleicht ein bisschen anders. Wir haben, so, wir sind da den Bereich, wo wir also sozusagen generell abstrakt sind. Wir haben da noch immer keinen einzigen Bürger, der irgendwo vorkommt in der unmittelbaren Wirkung. Es sind zwar das alles Dinge, wo diese Paragraphen auf den Menschen wirken, aber die Einflussnahme bzw. das konkrete Agieren mit den Behörden ist da noch nicht abgebildet. Wir haben also Behörden und Gerichte. Wir haben als normale Menschen zu agieren mit unseren Behörden, also mit der von uns beauftragten Exekutive, mit der ausübenden Gewalt im Sinne der Gewaltenteilung, indem wir einen Antrag stellen. Die Behörde antwortet darauf, wenn es eine so korrekte Antwort ist, mit einem Bescheid, gegen den kann ich dann gegebenenfalls Berufung erheben, beziehungsweise das Gericht kann Urteile fällen. Wenn es ein Offizialdelikt ist, dann wird die Behörde von sich aus aktiv. Wenn es ein Zivilverfahren ist, dann kann ich als Bürger aktiv werden. Ja, also da unten ist eigentlich erst der konkrete individuelle Umgang mit den Behörden. Ist durchaus wichtig, wenn ich weiß, ich will bestimmte Dinge für mich erreichen, in meiner Umgebung erreichen, dann nutzt mir das gar nichts, wenn ich da oben irgendein Grundrecht habe, sondern muss ich schauen, dass ich beginnend bei der zuständigen Behörde dort mit Antrag, Bescheid und gegebenenfalls Einspruch gegen den Bescheid mich hochhandle in der Hierarchie. Soweit einigermaßen verständlich, wie diese Interaktion ausschaut.
Gut. Vielleicht noch zu dem Hochhandeln in der Hierarchie kurz. Das ist nämlich nur in aller Kürze was wir versuchen manchmal zu umgehen. Da steht die Tür dafür einen ganz schmalen Spaltbreit offen, zum Beispiel bei der Vorratsdatenspeicherung damals. Ja. Dort haben wir, also ich habe die Beschwerde geschrieben damals und war Beschwerdeführer und dort haben wir eben gesagt, wir können eben gerade nicht durchgehen, weil wir haben gar keine zumutbaren Wege, wo wir dann quasi wieder bis rauf zum Verfassungsgerichtshof kommen, der dann sagt, ob diese Gesetze auch der Verfassung entsprechen, sondern wo man direkt als Bürgerin, als Bürger sich oder als Mensch, der davon betroffen ist, ans Verfassungsgericht wendet. Das ist aber sehr, sehr formalistisch. Die Tür ist wirklich nur einen ganz schmalen Spaltbreit offen. In der Regel muss man auch durch all diese Erhöhungen und Niederungen durchgehen, dass man dann am Ende zu seinem Recht kommt.
Ja. Also in der EU-Charta festgehalten ist das Recht auf den Zugang zu einem ordentlichen Gericht. Das heißt, ich kann meine Anliegen einem ordentlichen Gericht vortragen. In der österreichischen Umsetzung der Vorratsdatenspeicherung gab es, muss man jetzt sagen, Gott sei Dank, gab es keinen ordentlichen Rechtsweg. Normalerweise steht der ordentliche Rechtsweg, also welche Gerichte sind zuständig, im Gesetz drinnen. Durch diese Lücke ist es uns gelungen, zumindest einige Jahre in der Auseinandersetzung mit einzusparen. Gut, wir sind im Rechtsrahmen, was Österreich betrifft, steigen wir jetzt kurz aus. Wir sind eigentlich dort, wo wir uns auf EU-Ebene bewegen. Vielleicht noch ein Satz dazu. In Deutschland gab es 1980, also auch schon einige Zeit her, eine Briefmarke, wo also genau diese Grundrechte zu entnehmen waren. Das heißt, die Staatsgewalt wird durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. Also genau diese Dreiteilung der Wahrnehmung von Rechten. Es gibt eine Legislative, es gibt eine Exekutive, es gibt eine Judikative. Im Weiteren werden wir uns im EU-Umfeld primär mit der Exekutive und Legislative beschäftigen. Wir haben schon erwähnt, Vertrag von Lissabon gilt seit 2009. Für Österreich gilt auch damit erstmals die EU-Charta, die Grundrechtscharta der EU im vollen Wortlaut. Vorher gab es also über die Verfassungsbestimmung der Erklärung der Menschenrechte Ansätze in diese Richtung. In der EU-Charta, im Vertrag von Lissabon, wurde das, was vorher wurde ein ordentliches Gesetzgebungsverfahren eingeführt. Das hat früher Mitentscheidungsverfahren geheißen. Es hat sich am Vorgang kaum was geändert, aber es heißt jetzt ordentliches Gesetzgebungsverfahren. Also so kann man mit Worten spielen. Es wurde die Reichweite der EU, der Kooperationsbereich erweitert, auch im Zusammenhang mit Strafsachen, also Polizei, Justiz. Und es wurde eine europäische Bürgerinitiative eingeführt, mit der wollen wir uns im Detail nicht beschäftigen. Voraussetzung ist mindestens 1 Million Zustimmungserklärungen und ich glaube in 6 oder 7 Ländern müssen die Zustimmungen erfasst werden, also nahezu unmöglich. Und was dazu kommt, das ist ein Papier, das ziemlich wertlos ist, weil es ist der Kommission vorzulegen und die Kommission macht damit, was immer ihr gerade einfällt.
Was aber natürlich das große Highlight ist im Vertrag von Lissabon, ist die Verbindlichkeit der EU-Grundrechtecharta und dass diese Grundrechtecharta sozusagen dann, die gab es ja schon seit dem Jahr 2000, die wurde das erste Mal am Gipfel von Nizza feierlich sozusagen proklamiert und das war schon durchaus was Besonderes auch, weil die ist in einem sogenannten Konventsverfahren entstanden, über durchaus einen Zeitraum von 2, glaube ich, fast 3 Jahren, wo eben auch sehr viel zivilgesellschaftliche Mitwirkung war. Das heißt, da waren Bürgerrechtsorganisationen vertreten und so weiter. Und die ist sozusagen gleichzeitig auch ein sehr guter, wenn man so will, gemeinsamer Nenner der Verfassungstraditionen der EU-Mitgliedstaaten. Ja. Nur das Besondere war, dass die jetzt mit dem Vertrag von Lissabon plötzlich in die oberste Rechtsschicht des Unionsrechts, also auf Augenhöhe mit den Gründungsverträgen kommt und damit quasi zu dem innerstaatlichen, in einem Staat würde man sagen, zum Verfassungsrecht dieses Konstrukts wird. Ja. Und das ist vor allem deswegen interessant, weil es damit dem Gerichtshof der Europäischen Union die Macht gibt, dass er alle Rechtsakte, die darunter kommen, jede Verordnung, jede Richtlinie und so weiter, an eben diesem Maßstab der Unionsgrundrechte jetzt messen kann. Und wie der Herbert vorher schon gesagt hat, das erste Mal, wo er das wirklich effektiv getan hat, war 2014 in der Entscheidung, die unter anderem ja von uns mit provoziert wurde zur Vorratsdatenspeicherung, wo er eben wirklich eine ganze Richtlinie, ein gesamtes Instrument des Sekundärrechts aufgehoben hat, weil er sagt, das ist unvereinbar mit der Grundrechtecharta. Und seither ganz viele Entscheidungen, also gerade in den Themen Datenschutz, Informations-, Medienfreiheit, sind jetzt seit einigen Jahren sehr wichtige Grundsatzentscheidungen, immer auf Basis der Auslegung der Grundrechtecharta in Verbindung halt mit irgendwelchen Rechtsfragen gekommen.
Ja, wobei die Auslegung oder das Messen an der Grundrechtecharta auch in die andere Richtung losgehen kann. Das haben wir sehr häufig dort, wo es um Arbeitnehmerinteressen geht und ähnliche Fragestellungen. Also die Tatsache, dass wir an den Grundrechten messen und zu messen haben, ist nicht immer nur positiv. Die sind in sehr vielen Fragen, wo es also um Grundrechtsfragen geht, durchaus interessant. Sie sind in anderen Bereichen eher negativ wirksam. Gut. Wesentliche Institutionen, also im EU-Vertrag von 2009 sind im Wesentlichen das Europäische Parlament, der Europäische Rat, der Rat der Europäischen Union. Begriffsverwirrung sind 2 unterschiedliche Instanzen. Und die Europäische Union, die Europäische Kommission vorgeschrieben, der Gerichtshof und die Europäische Zentralbank und der Rechnungshof. Die Themen, mit denen wir uns beschäftigen, sind die hell gedruckt sind, noch nah, Intelligenz spielt mit. Das Europäische Parlament ist die einzig direkt gewählte Institution und das politische Kontrollorgan der EU, also nicht das Legislativorgan der EU, wie man eigentlich erwarten würde, sondern per Definition ein Kontrollorgan. Die Kompetenzen sind im Vertrag festgelegt. Das Europäische Parlament hat Mitwirkungsrechte, auf der Zunge zergehen lassen, Mitwirkungsrechte beim Erlass von Rechtsakten, beschließt gemeinsam mit dem Rat den Haushalt und hat wichtige steht zumindest auf der Parlaments-Homepage, auf der österreichischen Parlaments-Homepage so, hat wichtige Ernennungs- und Kontrollrechte, insbesondere gegenüber der Europäischen Kommission. Das heißt also, bei der Europäischen Kommission muss das Parlament dann am Schluss auch zustimmen. Wir sehen, dass gerade jetzt, wo also drei vorgeschlagene Kommissarinnen und Kommissare vom Parlament abgelehnt wurden, die jeweiligen Länder Nachnominierungen vornehmen. Und dann kommt wieder die Frage ans Parlament, könnt's mit dem Menschen in der Kommission leben? Nächster Punkt, Europäischer Rat hat den Sitz in Brüssel, besteht aus den Staats- und Regierungsvorsitzenden der derzeit 28, in Zukunft 27 EU-Mitgliedstaaten und dem Präsidenten oder der Präsidentin der Kommission. Das heißt, ist eine Vertretung der Regierungen. Wenn wir uns an das Bild vorher erinnern, wir hatten Parlament, das Gesetze macht und das die Regierung bestimmt. Das heißt, auf nationaler Ebene sind die Damen und Herren des Rats Exekutive. Wir werden dann sehen, dass sie auf der Ebene der EU auf einmal mutieren und aus der Exekutive wird zumindest ein Teil der Legislative. Wie gesagt, das ist die Zusammensetzung. Dann gibt es noch zusätzlich einen hohen Vertreter oder eine hohe Vertreterin, quasi als Außenminister, der dort auch noch mitspielt. Der Rat der Europäischen Union, wie gesagt, Begriffsverwirrung aufpassen, besteht aus den jeweiligen Fachministern der EU-Staaten, das heißt jeweils 27 bis 28 Minister, in unterschiedlichen Ausprägungen. Das gibt es für auswärtige Angelegenheiten, für Finanzen, für Landwirtschaft, Soziales, Verkehr und so weiter. Das sind die Ausschüsse, die durchaus selbst Recht setzen können. So passiert zum Beispiel mit der Richtlinie für die Vorratsdatenspeicherung, die wurde im Ausschuss für Landwirtschaft und Fischerei abgesegnet und dann später dem Parlament in der damaligen Verfassung, das war noch 2004, zugestimmt und vorgelegt, und das Parlament hat nichts anderes gemacht wie zugestimmt. Also wurde nicht vom Parlament beschlossen, sondern in einem dieser Ausschüsse beschlossen. Das schaut jetzt eine Spur besser aus, aber nicht signifikant.
Und in der Realverfassung hat der Rat sozusagen letztlich auch das größte Gewicht. Das heißt, dort sitzen eben die Vertreter der Mitgliedstaaten sozusagen darin. Ja. Und was vorher schon angedeutet wurde, zum Beispiel mit dem Vertrag von Lissabon, gab es dann eben auch Kompetenzänderungen, auch nicht die riesengroßen Würfe, aber man hat versucht, den Bereich auszudehnen, in dem es eben auch Mehrheitsentscheidungen geben kann. Ja. Weil das typische völkerrechtliche Muster ist, man muss einstimmig entscheiden in solchen Gremien wie eben dem Rat. Da ist so ein typisches in den vielen Bereichen auch immer Völkerrecht. Und solche Einstimmigkeitsentscheidungen hat man versucht auszuweiten. Aber es gibt Bereiche, vor allem je stärker es in Politikfelder geht und eben nicht nur Wirtschaftsfelder, desto eher finden wir dann immer nur dieses Einstimmigkeitsprinzip, etwa im Bereich gemeinsame Außensicherheitspolitik oder in den Bereichen der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen, die frühere sogenannte dritte Säule. Dort gibt es zwar mittlerweile die eine oder andere Möglichkeit für Mehrheitsentscheidungen, aber weitgehend sind das klassische Instrumente. Ja, des Völkerrechts, das heißt, es muss dort dann auch eine Einstimmigkeit herrschen. Je stärker es um den Binnenmarkt geht und so weiter, desto mehr haben wir Mehrheitsbeschlüsse dort drin.
Vielleicht zwei Punkte nochmal, die anzumerken sind, die wir im Kopf behalten sollten. Einerseits, die Minister der jeweiligen Länder sind nicht Legislative, die sind Exekutive, aber im Rat werden sie zur Legislative, das heißt, sie konvertieren wieder einmal. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, der auch ganz nett ist, alle 6 Monate wechselt der Vorsitz, das heißt, es wandert sozusagen der Vorsitz des Rates in ein anderes EU-Land und je nachdem, wie gut oder welche Schwerpunkte das Land setzt, betreibt der Rat bestimmte Themen vordringlich. In der Zeit, wo Österreich das letzte Mal den Ratsvorsitz hat, hat man jedenfalls alles das, was in Richtung Privatsphäre gegangen ist, nicht vordringlich betrieben, weil es wurde zwar die DSGVO, also die Datenschutzgrundverordnung, verabschiedet, aber das zugehörige Gesetz, wo es um E-Privacy, also um Privatsphäre Schutz geht,
hätte in der Periode durchaus vorbereitet, aufbereitet werden können, nur die österreichische Ratspräsidentschaft hat ganz einfach gesagt, kommt nicht auf die Tagesordnung, spielt keine Rolle.
Sie haben noch was anderes gemacht. Sie haben während der Ratspräsidentschaft auf österreichisches Betreiben die E-Privacy-Verordnung, wer das kennt, junktimiert und verbunden mit etwas, was wirklich ein Problem ist, nämlich der E-Evidence. Auch das ist Verordnung und Richtlinie gemeinsam, ja, und verlangt, dass die beiden Dinge gemeinsam abgehandelt werden. E-Evidence ist ein ganz problematisches Ding. Nach dem Vorschlag, so wie er jetzt im Moment schon relativ weit gediehen ist, ja, sollen in Zukunft die Law Enforcement-Kräfte, also Polizei, Strafjustiz aus Mitgliedstaat A direkt auf Internet und Telekom-Service-Provider im Mitgliedstaat B zugreifen, ohne dass es sozusagen noch Rechtshilfe dazwischen gibt, ja, also keine quasi Bremse mehr dazwischen, und dann können halt ungarische Polizeibeamte direkt Auskünfte bei der Telekom Austria einholen, wenn das so kommt, und das ist miteinander verknüpft. Das ist aber ein Beispiel, wie halt sozusagen eine Sache ist, wie Politik und so weiter formal nach den rechtlichen Regeln ist und was dann aber eben politisch passiert, wenn Dinge miteinander junktimiert, verknüpft werden und so weiter.
Vielleicht ein bisschen Reklame in eigener Sache. Gerade zur E-Evidenz gab es diese Woche in der Privacy Week einen sehr interessanten Vortrag, wo jemand, der sich mit der Materie sehr intensiv beschäftigt hat, dargelegt hat, was das heißt. Das heißt also genau dieses über die Bande spielen, sprich eine Behörde müsste im eigenen Land über irgendwelche juristische Instanzen eine Anfrage stellen, macht sie es einfach, ruft im Nachbarland an, sagt, macht sie eine Anfrage, die kann das natürlich machen, wenn Evidenz gilt. Das Ganze wird dann noch erweitert, weil es vergleichbare ähnliche Vereinbarungen mit den Vereinigten Staaten gibt. Das heißt also, alles das, was wir mühsam bei uns aufgebaut haben, als Schutzmechanismus gegen Zugriff durch Behörden, wird damit wirkungslos. Ja, das wird sozusagen über die Schremsen, über die Hinterseite aufgehoben. Das steckt da dahinter. Aber wir kommen zurück zum Thema. Europäische Kommission besteht aus je einem Vertreter, Vertreterin des jeweiligen Landes, wobei die Nationalitätsrolle sozusagen verlieren, wenn sie in die Kommission aufgenommen werden. Das heißt, sie übernehmen dort bestimmte Aufgaben. Die Kommission hat den Sitz in Brüssel. Wesentliche Aufgabe ist der Punkt, der da steht, nämlich Initiativen setzen für Rechtsakte. Das heißt, die Kommission ist die einzige Institution, die tatsächlich verbindlich Rechtsakte vorschlagen kann. Das Parlament kann das nicht, der Rat kann das nicht. Also der Rat kann das, der kann in Teilbereichen solche Dinge sogar verabschieden, aber eben nicht auf der obersten Ebene Verordnung und Richtlinie. Das Parlament kann das nicht, der Europäische Rat kann das nicht, das kann nur die Kommission. Die Kommission ist aber aus Sicht der EU Exekutive, also keine Legislative, keine gesetzgebende Kraft. Das heißt, die Verwaltungsbeamten dürfen vorschlagen, welche Gesetze ihnen gerade gefallen. Wir haben dann noch den Präsidenten der Europäischen Kommission, der vom EU-Rat vorgeschlagen wird und vom Parlament bestätigt wird. Auf der gleichen Ebene wird mitbestätigt stellvertretend die Stellvertreterin oder der Stellvertreter, der gleichzeitig Außenminister der EU ist und damit schon eine Doppelfunktion mit übernimmt. Weitere Einheiten, über die wir kurz sprechen.
Ja, wir haben den Gerichtshof sozusagen der Europäischen Union, da gibt es den Gerichtshof, es gibt auch den G, also den Gerichtshof erster Instanz, der in bestimmten Sachen zuständig ist. Der EuGH ist bedeutsam, der hat das Auslegungsmonopol sozusagen fürs Unionsrecht. Wann immer ein Mitgliedstaat oder Behörden im Mitgliedstaat Gerichte Unklarheit haben, wie das Unionsrecht zu verstehen ist, dann in der ersten Instanz können sie, ab der zweiten oder letzten Instanz, wenn sie solche Zweifel haben, müssen sie vorlegen. Ja. In Österreich gibt es auch eine Judikatur des Verfassungsgerichtshofs, die sagt, ein Gericht oder eine Behörde in zweiter Instanz, die nicht vorlegt, obwohl eine Auslegungsfrage da ist, die würde das Recht auf den gesetzlichen Richter verletzen. Das ist also ernst zu nehmen. Und der Gerichtshof, der legt jetzt in der Regel nur aus, wie das Unionsrecht zu verstehen ist. Das muss man auch verstehen, wenn man die Entscheidungen liest, die ja immer relativ prominent, je nach Thema, auch in den Medien kommen und so. Das als letzte Beispiel war das berühmte Urteil in der Rechtssache Klawischnik, das Urteil, wo es um das Hate-Speech-Thema und Blocken ging. Da hat der Gerichtshof nur gesagt, das Unionsrecht steht steht dem nicht entgegen, dass ein nationales Gericht sagt, das hat weltweite Wirkung. Dann haben sofort ganz viele Medien falsch verstanden und alle gesagt, der EuGH sagt, so eine Sperre hat weltweite Wirkung. Ja. Man muss verstehen, dass der Gerichtshof sagt, wie ist das Unionsrecht zu verstehen? Würde das einer nationalen Regel, die dieses und jenes regelt, entgegenstehen oder nicht? Weil dann muss das nationale Recht unangewendet bleiben, sogenannter Anwendungsvorrang. Ja. Und wenn es das nicht tut, und das ist typischerweise, dann geht es einfach wieder zurück. Das ist nur ein Zwischenverfahren dort. Ja. Der beantwortet Auslegungsfrage und dann kriegst du das innerstaatliche Gericht zurück. Und die muss jetzt mit dieser verbindlich quasi entschiedenen Frage am Ende des Tages das Urteil schreiben. Ja.
Gut, wir haben noch zwei Instanzen, die wir eigentlich nur erwähnen wollen, Europäische Zentralbank und der Rechnungshof, das war's. Gesetzgebung in der EU funktioniert mit drei wesentlichen Akteuren, Europäisches Parlament, Rat der Europäischen Union, Europäische Kommission. Wir sprechen hier nur mehr über Verordnungen und Richtlinien, darunter gibt es Rechtsakte wie Beschlüsse, Empfehlungen und Stellungnahmen. Die Beschlüsse, Empfehlungen und Stellungnahmen sind dem Parlament nicht vorzulegen, also der demokratischen Kontrolle damit deutlich entzogen, werden geregelt in einem Dokument, das aus 358 Einzelparagraphen besteht, wo dann im Detail drinnen steht, wer wann was entscheiden darf. Wir sprechen bewusst nur über Verordnungen und Richtlinien. Verordnungen, Richtlinien, Beschlüsse sind verbindliche Rechtsakte. Verordnung gilt unmittelbar, das heißt also das, was im Verordnungstext festgehalten ist, wird unmittelbar geltendes Recht in der gesamten EU. Es kommt dann sehr oft vor, dass es da Öffnungsklauseln gibt, wo also dann drinnen steht, man darf auf nationaler Ebene diese Bestimmung oder diese Bestimmung besonders interpretieren und ein entsprechendes Gesetz machen. Aber die EU-Verordnung gilt prinzipiell für die gesamte EU direkt. Wir haben die Richtlinie, das ist sozusagen die Handlungsanweisung, der Handlungsauftrag an die nationalen Parlamente, den Inhalt der Richtlinie umzusetzen. Das heißt, wir haben vorher gesagt, die Kommission darf Gesetzesinitiativen setzen. Wenn die dann umgesetzt sind, wird auf einmal aus dem, was die exekutive Kommission vorgeschlagen hat, ein Handlungsauftrag ans nationale Parlament. Beschluss, wie gesagt, liegt eine Ebene drunter, überspringen wir.
Gut, jetzt vielleicht muss man zu dem noch ganz kurz sagen, die sind natürlich, das ist enorm mächtig, weil die Verordnung selber einfach eine Vollharmonisierung bedeutet. Wir sehen das jetzt bei der Datenschutzgrundverordnung. Was man nicht ganz unterschätzen darf, es gibt immer die sogenannte Verfahrensautonomie der Mitgliedstaaten. Das heißt, selbst bei Verordnungen ist es in der Regel noch immer so, dass es der Mitgliedstaat ist, der dann beschließt, welche nationale Behörde ist jetzt zuständig mit dem Vollzug und so weiter. Das ist dann meistens begleitend zu so einer Verordnung.
Na, und es sind natürlich auch, wie im Umfeld Datenschutz, eine Reihe von nationalen Gesetzen auch anzupassen. Also das heißt nicht, dass das Gesetz eins zu eins ohne irgendeine Veränderung sofort gültig wird, sondern nationale Umsetzung heißt natürlich auch, der nationale Rechtsrahmen wird angepasst.
Und aber das eigentlich wirklich Kräftige, nämlich dann gerade auch im Grundrechtebereich, ist ja, dass das Unionsrecht im Vergleich zum nationalen Recht Vorrang hat, den sogenannten Anwendungsvorrang. Das ist was, das kennen wir innerstaatlich nicht. Wenn innerstaatlich ein Gesetz beschlossen wird und jemand, ein Gericht ist der Meinung, das ist verfassungswidrig, dann kann es einen Prüfungsantrag machen, beim Verfassungsgerichtshof fragen, prüft das und erst wenn der Verfassungsgerichtshof sagt, ich hebe die Norm auf, dann gilt für diesen Einzelfall und halt alle dann folgende eine andere Rechtslage. Im Unionsrecht ist es völlig anders. Ja. Da gilt, wenn ein Gericht der Meinung ist, dass das unmittelbar entgegensteht, ein Anwendungsvorrang. Dann bleibt das mitgliedstaatliche Recht unangewendet.
Ja. Gut, wir haben noch etwas über 5 Minuten, das heißt, wir werden Gas geben. Ordentliches Gesetzgebungsverfahren, wie gesagt, früher hat das saubererweise Mitentscheidungsverfahren geheißen. Parlament und Rat sind einander gleichgestellt. Kommission übermittelt einen Vorschlag. Kommen Parlament, also der positive Fall, Kommission und Parlament stimmen, Rat und Parlament stimmen dem Vorschlag zu, dann wird es unmittelbar zum Gesetz. Sind die nicht einig oder stimmen die dem Vorschlag nicht zu, dann kommt es zum Vermittlungsverfahren, Vermittlungsausschuss, wo das ein paar Mal im Kreis geht, wo Parlament und Rat verhandeln und dabei sein der Kommission und irgendwann einmal kommt vermutlich ein Kompromissvorschlag oder ein entsprechend abgeschwächter Vorschlag heraus, dem beide Seiten gerade noch zustimmen können oder gegebenenfalls das Gesetz kommt in der oder die Verordnung kommt in der Form eben nicht durch. Ja, wird die Einigkeit erzielt, dann kommt es zur dritten Lesung und wird zum Gesetz. wird vom Präsidenten des Rats unterzeichnet und damit in Kraft gesetzt. Besonderes Gesetzgebungsverfahren gibt es zwei Varianten, Anhörungsverfahren, Zustimmungsverfahren. Es entscheidet entweder der Rat mit Beteiligung des Parlaments oder das Parlament mit Beteiligung des Rates. Zustimmung, Anhörung, die beiden Möglichkeiten geregelt. In einem Riesendokument, 358 Paragraphen, Einzelpunkte, nicht einheitlich und durchgängig geregelt. Ja, das, wie gesagt, der Vertrag über Arbeitsweise der Europäischen Union, um den es dabei geht, regelt es dann im Detail. Ja, Rechtsetzung auf der EU-Ebene erfolgt anders als in den Mitgliedstaaten, anders als wir es gewohnt sind, anders als es die Deutschen auf der Briefmarke erklärt haben, obwohl man das auf so ein kleines Briefmarkerl zusammenschreiben kann. Das Recht auf Gesetzesinitiativen liegt grundsätzlich bei der Kommission. Nur die Kommission kann Vorschläge machen und die Vorschläge werden ausgearbeitet in den Generaldirektionen, die also ein wesentlicher Teil dieses 23.000 Menschen umfassenden EU-Apparats in Brüssel sind. Gut, da springen wir drüber.
Ja.
Wir kommen daher, wo es wieder simplifiziert wird. Auf der nationalen Ebene haben wir gesagt, wir haben eine Legislative. Die Legislative und die Gesetzesinitiative steht da, das Ergebnis ist ein Gesetz. Die Exekutive sind Minister und Ministerinnen in der Regierung. Das heißt, das sind diejenigen, die eigentlich mit der Verwaltung des Staates beauftragt sind, also sozusagen unsere Diener sind im Verwaltungsbereich.
Man darf vielleicht hier auch sagen, also auch bei uns ist es so, dass es real mit Abstand sozusagen die meisten Gesetzesinitiativen aus der Bundesregierung gibt, ja, nur mit dem Unterschied, dass es eben ein Initiativrecht dort gibt. Ja. Auch eine interessante Nuance, das mag ein Detail sein, die in der Praxis oft durchaus Bedeutung hat, wenn bei uns der typische Fall national, es gibt einen sogenannten Ministerratsvortrag oder gesamte Ministerratsbeschluss, sozusagen, das ist ein Gesetz, das wird jetzt eingebracht und da gibt es auch die sogenannten erläuternden Bemerkungen dazu. Die werden zwar nicht so gesetzt, die sind aber oft ganz wichtig dann bei der Auslegung und so. Und die im weiteren parlamentarischen Prozess einer Rechtswerdung, die werden nicht mit angepasst. Das heißt, am Ende gibt es die Erläuterungen, die sich auf die Regierungsvorlage beziehen und für alle anderen Sachen muss man dann Ausschussprotokolle aus dem Nationalrat und so nehmen. Ja. Und im Unionsrecht ist es nicht so. Da werden die sogenannten Erwägungsgründe, die eine ähnliche Funktion haben, die werden mit angepasst und man sieht dann am Ende, wo dann eben auch das Parlament und so weiter in die Erwägungsgründe was reinreklamiert hat.
Gut, also auf der EU-Ebene, hier im unteren Teil, haben wir wieder Legislative, die interessanterweise schon zweigeteilt ist, nämlich es gibt das Europäische Parlament, das direkt gewählt ist, es gibt den Rat der EU, der aus Ministern oder Vorsitzenden der nationalen Regierungen besteht, die dort auf einmal, obwohl sie im nationalen Bereich Verwaltungsbeamte, also unsere Diener sind, dort auf einmal in den Bereich der Legislative hinüberwechseln. Es gibt die Kommission, die einzigen, die Gesetzesvorschläge vorbringen kann. Der Gesetzesakt, der uns relevant interessiert, den wir beschreiben, ist Verordnung, Richtlinie, Auftrag. Und es gibt eine Exekutive, nämlich die Kommission, wobei diese Kommission da wieder derjenige ist, der Gesetzesvorschläge machen kann. Ja, die Exekutive da, Minister, Ministerinnen, Regierungsbeamte werden da zum Rat der EU, mutieren da ebenfalls wieder in den legislativen Bereich und erzeugen also auf diese Art und Weise Gesetze. Ja, und die Gesetze werden dann entweder direkt, also an den nationalen Parlamenten vorbei, ohne irgendeine Möglichkeit einer Einflussnahme außer Anpassungen wirksam, oder sie werden als Richtlinie zum Auftrag an das nationale Parlament. Ja, und wenn wir uns anschauen, da stehen also diejenigen, die gewählt haben, das ist die Schiene, in der sie wählen können, egal ob jetzt die nationalen oder die EU-Ebenen drüber oder drunter liegen, wie weit es von einem demokratischen Auftrag im Sinne der Gewaltenteilung, wie man es auf einer Briefmarke beschreiben kann, entfernt ist. Diese Urteile soll jeder für sich treffen. Das war eigentlich das, was wir versucht haben, hier zu vermitteln und nachvollziehbar zu machen.
Das sehen wir auch ganz aktuell, wie das so EU-Parlament ja seine Bedenken gegeben hat, wie kann jemand Kommissionspräsident werden, der sozusagen eigentlich gar nicht unmittelbar zur Wahl gestanden hat. Ich hoffe, dass wir diese Debatte demokratiepolitisch noch weiterführen, auch über die nächste Legislaturperiode in der EU. Wir hoffen aber auf jeden Fall, dass wir in Zukunft auch viel mehr einfach mitgestalten können auf der Ebene, weil die Ebene, die hat zwar durchaus auch Spaß gemacht, wenn wir jetzt die Anfechtung der Vorratsdatenspeicherung damals machen, das war sicher sportlich wertvoll, aber eigentlich wäre es schöner gewesen und das hat die Zivilgesellschaft auch versucht, da vorher mitzugestalten und vorher auch durchaus zu verhindern, dass solche Dinge kommen. Wenn das nicht geht, dann bleibt halt nur mehr der Teil, bleibt nur mehr über zu jener der geteilten Gewalten zu gehen, wo als einziges die Gewaltenteilung einigermaßen gut funktioniert und das ist die Judikative, das ist die rechtsprechende Gewalt und da muss man halt hinterherlaufen und zu den Höchstgerichten, zum EuGH, zum Verfassungsgerichtshof gehen und versuchen, was dort geht.
Was ist in der Zeit gelungen ist, was sicher relevant ist, ist was, wo wir daran weiterarbeiten müssen, nämlich es geht natürlich nicht so, dass Einzelpersonen, auch wenn wir den Max Scheim sehr schätzen, da aktiv sind, sondern es geht natürlich, dass wir aus uns heraus als Zivilgesellschaft den notwendigen Druck erzeugen, um auf der politischen Ebene durchzukommen. Ja, wir haben mit 106.000 Unterstützerinnen seinerzeit das begonnen. Der Max Schrems hat überhaupt als Einzelperson die Aufhebung der Safe Harbor-Entscheidung begonnen.
Und aber nur weil das vorher im Raum stand, also neu ist, das hat der Max Schrems, also ich hatte das Vergnügen, die Ehre, es mit ihm mitgründen zu dürfen 2017, die Petra Leupold ist auch mit im Vorstand, aber neu ist ja genau von Max Schrems der Ansatz gewesen, das zu institutionalisieren und von ihm unabhängig zu machen. Viele haben wahrscheinlich mitbekommen, Anfang des Jahres eine der Initiativen, die bei Neub von uns ausgegangen sind, Google in Frankreich, wo man mal 50 Millionen Euro Strafe in erster Instanz um eine Erfahrung reicher gemacht. Das ist noch nicht vorbei, das ist noch im Ausstrennen und dort legen wir uns halt sozusagen mit den Großen an, aber eben als Verein mit sehr breiter Unterstützung und nicht eben nur der Max Schrems alleine, das wollte er ja nie, das haben die Medien viel mehr für ihn gemacht und so sehen wir das, glaube ich, eben alle. Ja, gemeinsam sind wir unausstehlich, um es noch einmal zu sagen. Ja.
Oder, festzuhalten ist, gerade wenn wir uns die Differenz anschauen zwischen Menschenrechten, Grundrechten und dem, was real passiert, festzuhalten ist, nicht alles, was möglich ist, ist wirklich zulässig. Ja? Nicht alles, was zulässig ist, ist das, was wir wollen und was für uns wünschenswert ist. Das heißt, an uns liegt es, sicherzustellen, dass nur das Realität wird, was wünschenswert ist. Und das erfordert einen durchaus demokratischen, lange anstrengenden Diskussions- und Entwicklungsprozess.
Ich glaube, jetzt müssen wir aufhören.
Wir müssen das Wünschenswerte gestalten, vielleicht noch das, was
was der Kant uns gesagt hat, also unser Plädoyer für die Aufklärung 2.0. Der Kant hat damals gesagt, sapere aude, raus aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit sozusagen. Da stehen wir gewissermaßen auch. An manchen Stellen, da geht es auf unsere eigene Kappe als Zivilgesellschaft, wenn wir unmündig sind. Also erarbeiten wir uns diese Mündigkeit. Interessiert euch, begeistert euch, den Mut haben, den eigenen Verstand zu bedienen und dann auch sozusagen die Instrumente, die uns die Grundrechte und die Ergebnisse der Aufklärung bieten, dann auch gemeinsam nützen.
Danke.
Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es war was dabei.
So, danke für diesen Vortrag. Und jetzt haben wir leider nicht mehr viel Pause, aber hier geht es jetzt auch gleich weiter mit einem Workshop, soviel ich weiß. Und ich freue mich gleich.